Grüß Gott, verehrte Zuhörer von Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. Zum Grundkurs des Glaubens begrüßt Sie heute aus dem Studio in Balderschwang Valentina Schmidt. Wir befinden uns in der Reihe der liturgischen Feste und Hochfeste. Jedes Jahr am 22. Februar, also auch heute, begeht die katholische Kirche das Fest der Kathedra Petri. So steht es im liturgischen Kalender. Nun, der Name lässt vermuten, dass dieses Fest wohl irgendetwas mit dem heiligen Petrus zu tun hat. Was aber eine Kathedra ist, was diese wiederum mit dem heiligen Petrus zu tun hat und warum das Ganze von der Kirche als Fest gefeiert wird, das bedarf wohl einer Erklärung. Allgemeine Experten auf dem Gebiet der liturgischen Feste sind ja bekanntlich unsere Geistlichen. Pfarrer Thomas Rellstab aus Oberurnen in der Schweiz wird uns heute helfen, diesen Fragen rund um das Fest der Kathedra Petri auf den Grund zu gehen. Ich darf ihn nun ganz herzlich begrüßen. Grüß Gott, Herr Pfarrer Rellstab.
Grüß Gott, Frau Schmidt, und grüß Gott, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
Herr Pfarrer Rellstab, beim Wort Kathedra klingelt es vielleicht bei dem einen oder anderen im Zusammenhang mit dem Wort Kathedrale. Was verbirgt sich eigentlich hinter diesem Wort Kathedra?
Ganz genau das, was Sie jetzt sagen. Aus Kathedra kommt das Wort Kathedrale, weil Kathedra bedeutet eigentlich der Bischofsstuhl. Und bei diesem Fest der Kathedra Petri geht es um diesen Bischofsstuhl des heiligen Petrus, den er in Rom aufgestellt hat. Also im Grunde genommen kann man bei diesem Fest drei verschiedene Bedeutungen des Wortes Kathedra unterscheiden. Das ist einerseits der Amtssitz des Apostels Petrus, der das Symbol einer auf den jeweiligen nachfolgenden Papst übergehenden Amtsvollmacht ist, also das Amt des Papstes im kirchenrechtlichen Sinn. Dann ist es aber auch Kathedra gemeint als der liturgische Sitz des Bischofs von Rom in seinen Patriarchalbasiliken. Also von daher kommt eben, weil die Kathedra in dem Bischofshaus ist oder in der Bischofskirche, nennt man sie dann auch Kathedrale. Und schließlich ist es eben einfach auch ein Fest der katholischen Kirche, beziehungsweise auch kann man mit Kathedra diesen ursprünglichen ersten Stuhl des heiligen Petrus bezeichnen, der heute im Petersdom sichtbar hinten in der Apsis aufgestellt ist. Also das ist das Kathedra bedeutet eigentlich der Lehrstuhl, bedeutet die kirchliche Lehramtsgewalt, die vor allem der Papst innehat.
Deswegen heißt es heute Kathedra Petri. Seit wann und auf welche Weise das Fest der Kathedra Petri in der katholischen Kirche gefeiert wird und was das Lehramt der Kirche genau darstellt, das hören wir nun in Ihrem Vortrag, Herr Pfarrer Rellstab, und ich möchte Ihnen nun das Wort übergeben.
Dankeschön. Ja, dem Fest Kathedra Petri, also am heutigen Festtag, geht es um die Übernahme des römischen Bischofsstuhls durch den heiligen Petrus oder vielleicht etwas genauer die Berufung des Petrus zum Lehramt in der Kirche. Also das Kathedra, das bedeutet also das Lehramt der Kirche. Man macht sich da vor allem Gedanken einerseits über Petrus, aber Petrus eben als den ersten Papst, dem eine ganz besondere Lehramtsgewalt, eine Möglichkeit, die den Glauben der Kirche wirkmächtig und vollmächtig auszulegen, zukommt. Das Fest entwickelte sich im 4. Jahrhundert. Vorher gab es einen heidnischen Kult, das ist ganz interessant. Im heidnischen Rom waren die Tage vom 13. bis 23. Februar der Erinnerung an die verstorbenen Angehörigen geweiht. Bei der Feier wurde für die Toten Speisen und ein Stuhl, eben eine Kathedra, bereitgestellt. Die Christengemeinde gedachte in dieser Zeit vom 13. bis 23. Februar des Apostels Petrus, der ja der Vater ihres Glaubens war. Immer mehr wurde dann aber dieses Totenmahl von der Kirche abgelehnt, sodass man seit dem 4. Jahrhundert den Stuhl des Petrus als Lehrstuhl, als Symbol des Lehramtes verstand. Und deshalb nennt man das Fest auch Petri-Stuhlfeier, Kathedra als Übersetzung des Wortes Stuhl. Das ist der Hintergrund dieses interessanten Festes Kathedra Petri. Es geht also an diesem Fest einerseits um den heiligen Petrus und andererseits um Rom und um die Lehramtsgewalt des Papstes. Daher müssen wir uns jetzt mal fragen, wie Petrus überhaupt nach Rom gekommen ist. Die Frage ist gar nicht so leicht zu beantworten, weil es nicht so eindeutige Quellen dafür gibt. Natürlich, die Bibel gibt einige gesicherte Daten wieder, vor allem in den Evangelium und in der Apostelgeschichte kommt er mehrmals vor. Auch hat Petrus zwei Briefe geschrieben, die allerdings nichts über seine Biografie beinhalten. Gehen wir der Reihe nach und schauen wir, was die Bibel über Petrus berichtet. Sie alle wissen, dass Petrus Fischer war. Sein Geburtsjahr jedoch ist nicht bekannt. Er und sein Bruder, das war Andreas, wurden von Jesus als Erste zu Menschenfischern, also zu Aposteln, berufen. Es war damals am See Genezareth, sie waren beim Fischen und plötzlich kommt Jesus und sagt, kommt, folgt mir nach, ich werde euch zu Menschenfischern machen. Dieses Evangelium haben sie alle noch irgendwo im Gedächtnis. In den weiteren Evangelien kommt Petrus an verschiedenen Stellen vor. Zum Beispiel hat Jesus seine Schwiegermutter vom Fieber befreit. Daher wissen wir auch, dass Petrus verheiratet war. Als er einmal Jesus auf den Berg Tabor ging, nahm er Petrus zusammen mit Johannes und Jakobus als Zeugen mit. Und sie wurden also Zeugen dann bei der Verklärung. Auch da erscheint Petrus wieder. Auch die Geschichte von Petrus, der versuchte, auf dem See zu wandeln, kennen Sie wahrscheinlich alle. Jesus ist des Nachts über den See gelaufen, weil das Boot mit den Aposteln schon abgefahren ist. Und als Petrus ihn sah, hat er dann gesagt, lass, gib, dass ich auch zu dir komme, über den See gehend. Und Jesus hat ihm gesagt, ja, komm. Und Petrus ist einige Schritte über den See gegangen und dann hat er Angst bekommen und ist untergegangen und hat gerufen, Herr, rette mich. Jesus zog ihn heraus und dann bekannte Petrus wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Auch im Abendmahlsaal bei der Fußwaschung kommt Petrus zum Vorschein. Petrus fühlte sich damals nicht würdig, sich von Jesus die Füße waschen zu lassen. Er selber wollte Jesus die Füße waschen. Aber Jesus hat ihm dann erklärt, er müsse Anteil erhalten an ihm. Und weil Petrus das so verstanden hat, ich kann nur ganz Anteil erhalten an Jesus, wenn ich mich wirklich waschen lasse, dann muss ich ja nicht nur die Füße waschen lassen, sondern auch den Kopf und die Hände und im Grunde genommen alles. Und Jesus hat gesagt, wer vom Bad kommt, ist schon rein. Und damit meint er, die wirklich an Jesus glauben, die sind gereinigt, geheiligt. Etwas unrühmlicher ging es dann zu mit Petrus bei der Gefangennahme Jesu. Petrus griff nämlich zu seinem Schwert und hieb dem Malchus, einem Diener des Hohenpriesters, das rechte Ohr ab. Sie erinnern sich vielleicht auch noch an diese Stelle. Jesus hat dann das Ohr genommen und es dem Malchus wieder angenäht oder angeheftet, ja, ein Wunder. Und hat dann Petrus gesagt, steck dein Schwert wieder in die Scheide zurück, denn wer zum Schwert greift, wird durch das Schwert umkommen. Es geht also nicht um Gewalt, wir dürfen das Reich Gottes nicht mit Gewalt verteidigen. Und dann kommt die bitterste Stunde des Petrus, nämlich nach der Gefangennahme Jesu, verleugnete er den Herrn dreimal, ganz bitterlich. Jesus hat es ihm verheißen, Petrus, noch ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen und tatsächlich ist das geschehen. Später sehen wir Petrus dann noch einmal als den ersten männlichen Zeugen der Auferstehung des Herrn. Eine Stelle habe ich jetzt bewusst übergangen und das ist auch sicher die wichtigste Stelle im Zusammenhang mit Petrus. Sie wird auch im heutigen Evangelium vorgelesen. Es ist das Bekenntnis des Petrus, dass Jesus tatsächlich der Sohn Gottes ist. Als Jesus die Apostel fragten, für wen halten mich die Menschen, haben sie gesagt, ja, die einen führen an Propheten, die anderen für irgendjemanden und ihr, für wen haltet ihr mich? Und dann hat Petrus geantwortet, du bist Jesus, der Sohn Gottes, der Messias. Und Jesus hat ihm dann verheißen, nicht Fleisch und Blut haben die das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und deshalb setze ich dich jetzt als Fels der Kirche ein. Jesus bezeichnet Petrus als Fels, griechisch Petros, von da der Name Petrus oder eben auch der Fels. Und auf diesen Fels will er die Kirche aufbauen. Und damit verstehen wir als katholische Kirche, dass mit dieser Stelle Jesus Petrus zum ersten Papst, zum ersten unter den Aposteln eingesetzt hat, dem eine ganz bestimmte und ganz wichtige und eine ganz einmalige Rolle in der Kirche zukommt. Ebenso übergibt er ihm dann auch die Schlüssel des Himmelreiches und sagt ihm, was du bindest, das ist auch im Himmel gebunden und was du auf Erden löst, das ist auch im Himmel gelöst. Also diese Binde- und Lösevollmacht, das bezieht sich dann eben auf das Lehramt, das dem Petrus bzw. seinen Nachfolgern speziell inne ist. Ja, mit dieser Einsetzung des Petrus zum Fels der Kirche ist es aber noch nicht genug, denn kurz danach bezeichnete Jesus ihn sogar als Satan, weil Petrus allzu menschlich auf die Ankündigung des Leidens des Herrn reagierte. Weiche von mir, Satan, sagte Jesus zu Petrus, denn du denkst nicht, was Gott will, sondern was die Menschen wollen. Petrus hat sich vehement eingesetzt, Gott möge das verhindern, dass du leidest, dass du stirbst. Ja, das sind so ein bisschen die Dinge aus dem Leben des heiligen Petrus, aus den Evangelien. Wir können also klar sagen, dass Petrus unbestritten die Nummer 1 unter den Aposteln ist. Und zwar so sehr, dass Jesus ihm auch den Auftrag gab, seine Brüder zu stärken. Nach seiner Auferstehung erschien ihm der Herr noch einmal, um ihm aufzutragen, er soll meine Lämmer und meine Schafe weiden. Auch diese Stelle wird in diesem Zusammenhang in der katholischen Kirche so gedeutet, dass Jesus dem Petrus eine spezielle Hirtenaufgabe als Oberster der Kirche übertragen hat. Und diese herausgehobene Stellung des Petrus begründet auch die besondere Stellung aller späteren Nachfolger Petri in Rom, nämlich der Päpste. Und auf diese besondere Stellung geht auch das Fest Cathedra Petri ein. Schauen wir noch ein bisschen in der Apostelgeschichte, was da über den heiligen Petrus berichtet wird. Nach dem Pfingstfest, der Heilige Geist in Kraft heruntergekommen ist auf die Apostel, die sich im Abendmahlsaal verbunden hatten, gebetet hatten, zusammen mit Maria. Nach diesem Pfingstfest, nach der Erfüllung mit dem Heiligen Geist, hielt Petrus eine erste enorm wirkungsvolle Predigt. Auf diese Predigt hin ließen sich mehr als 3000 Menschen taufen. Das wird in der Apostelgeschichte im Kapitel 2 unmittelbar nach dem Pfingstereignis berichtet. Dann wird auch berichtet, dass Petrus mehrere Male ins Gefängnis gesperrt worden ist. Einmal, das haben wir im Kapitel 12, wurde er auf eine wunderbare Weise durch einen Engel befreit und wieder in die Freiheit herausgeführt. Auch Wunder werden von Petrus berichtet. Mit Johannes heilte er einmal einen Lahmen, der vor der Tempelpforte saß und ja, er sagte ihm, der bettelte, ich habe nicht Geld und Gold, das besitze ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir im Namen Jesu Christi, steh auf. Und so ist dieser Lahme, Gelähmte, geheilt worden. Es wird auch berichtet, dass der Schatten des vorübergehenden Petrus alle Kranken, auf die der Schatten gefallen ist, geheilt hat. Apostelgeschichte 5, Vers 15. Weiter wird berichtet, dass in Lydda, dem heutigen Lod in Israel, Petrus den bettlägerigen gelähmten Aeneas heilte. Und kurz darauf in Joppe, dem heutigen Jaffa, das ist ein Ortsteil von Tel Aviv, erweckte er Tabitha vom Tod. Diese beiden Wunder, des Aeneas und der Tabitha, sind im 9. Kapitel der Apostelgeschichte überliefert. Petrus erhielt von Gott auch eine Vision, in dem ihm Christus offenbart hat, dass kein Mensch unrein ist. Und nach dieser Vision hat er sich dann zum Hauptmann Cornelius, einem römischen Hauptmann, begeben und ihn als ersten Nichtjuden zum Christentum bekehrt und ihn mit seinem ganzen Haus in die Kirche aufgenommen durch die Taufe. So viel also, was wir über den heiligen Petrus aus der Bibel in Erfahrung bringen. Uns interessiert jetzt aber vor allem, wie Petrus nach Rom gekommen ist. Da das Neue Testament nichts darüber berichtet, müssen andere Quellen herangezogen werden. Viele Notizen aus der frühchristlichen Zeit legen nahe, dass Petrus zwischen 64 und 67 in Rom, also zur Zeit Neros, das Martyrium erlitt. Ungefähr gleichzeitig wie auch der heilige Paulus. Sie wären dann gemeinsam mit anderen Christen hingerichtet worden, Paulus als römischer Bürger durch das Schwert, Petrus als Jude durch Kreuzigung, wie es bei ausbleibender Fürsprache von Angehörigen für Peregrine, also Reichsangehörige ohne Bürgerrecht, üblich war. Der Legende nach wurde Petrus mit dem Kopf nach unten gekreuzigt. Da die Patriarchate von Alexandria, Antiochia, Jerusalem, Konstantinopel und Rom ihre Gründung direkt oder indirekt auf den Apostel Petrus zurückführen und ihn als ersten Bischof ihrer Gemeinden beanspruchen, muss also davon ausgegangen werden, dass hinter dieser Beanspruchung auch etwas Wahres steht. Also dass Petrus irgendwie auch in Alexandria, Antiochia, Jerusalem und Konstantinopel gewirkt hat und auch dort Bischof war. Dass er in Antiochia Bischof war, das ist unbestritten. Die anderen Dinge sind historisch nicht mehr ganz genau nachvollziehbar. Daher ist es sehr schwierig, den weiteren Lebensweg des Petrus nachzuzeichnen. Nach katholischer Überlieferung reiste Petrus irgendwann nach Rom. Wann das genau war, wissen wir nicht. Also eben in Antiochia war, das wissen wir. Dort wurden ja dann auch die Christen zum ersten Mal Christen genannt. In Rom hat er dann als Leiter der Gemeinde, als Bischof gewirkt und ist dann, wie gesagt, unter Nero als Märtyrer gestorben. Der Überlieferung zufolge begegneten sich Petrus und Paulus in Rom. Zusammen überführten sie den Magier Simon, der mit seiner Flugkunst zu Tode stürzte. Nero verlor mit ihm seinen Hofkünstler und ließ deswegen Petrus und Paulus ins Gefängnis werfen. Vor der Hinrichtung erreichten Freunde, dass Petrus sich entziehen konnte. Der Fliehende begegnete vor den Toren der Stadt Christus und fragte ihn: Quo vadis, Domine, wohin gehst du, Herr? Heute steht an dieser Stelle, es ist an der Via Appia Antica, die Kirche Quo Vadis, Domine. Als Christus antwortete, er gehe nach Rom, um sich noch einmal kreuzigen zu lassen, beschloss Petrus, mit ihm zu gehen und dieses Schicksal zu teilen. Gleich danach sah er den Auferstandenen in den Wolken entschwinden. Petrus wurde dann auf eigenen Wunsch im Zirkus des Nero ans Kreuz geschlagen, umgekehrt, mit dem Kopf nach unten, da er sich nicht würdig fühlte, denselben Tod wie Jesus selber zu sterben. Der Leichnam des Petrus wurde der katholischen Überlieferung nach in der Nekropole in den Vatikanischen Gärten neben dem Zirkus von Kaiser Nero beigesetzt. Dort gab es auch Ausgrabungen, heute zeigen das, einen Friedhof. Und heute steht dort, wo das Grab des Petrus gefunden wurde, der Petersdom. Und seine Gebeine, werden unter dem Hochaltar verehrt. Da ist ja der wunderschöne Baldachin von Bernini und darunter dann in der Krypta unten sind die Gebeine. Man hat in den letzten Jahrzehnten dort wieder neue Ausgrabungen gemacht und ist zum Schluss gekommen, dass das tatsächlich die Gebeine des heiligen Petrus sein müssen. Da er als erster unter den Aposteln gilt und Bischof von Rom war, gilt heute der Bischof von Rom als erster unter den Bischöfen. Ihm kommt als Oberhaupt der Kirche, als Papst, eine besondere Aufgabe zu. Und eben um diese Aufgabe geht es dann letztlich, um das Fest im Fest Cathedra Petri. Papst Benedikt der 16. hat in seiner Ansprache beim Angelus am 22. Februar 2006 den Weg des Petrus nach Rom wie folgt beschrieben. Ich möchte Ihnen daraus zitieren. Was war dann die Kathedra des heiligen Petrus? Derjenige, der von Christus zum Fels erwählt wurde, auf dem die Kirche errichtet worden ist, hat seinen Dienst in Jerusalem angetreten, nach der Auferstehung des Herrn und dem Pfingstfest. Der erste Sitz der Kirche war der Abendmahlsaal. Und es ist wahrscheinlich, dass man in diesem Saal, wo auch Maria, die Mutter Jesu, zusammen mit den Jüngern betete, für Simon Petrus einen besonderen Platz reserviert hat. Später war der Sitz des Petrus Antiochia, eine Stadt, die am Orontes im antiken Syrien und der heutigen Türkei liegt und in der damaligen Zeit nach Rom und Alexandrien in Ägypten die drittwichtigste Stadt des Römischen Reiches war. Von dieser Stadt, die durch Barnabas und Paulus evangelisiert worden ist und in der die Jünger zum ersten Mal Christen genannt wurden, war Petrus der erste Bischof. Tatsächlich sah das Martyrologium Romanum vor der Kalenderreform auch ein spezifisches Fest der Kathedra Petri in Antiochia vor. Von dort führte die göttliche Vorsehung Petrus nach Rom. Somit haben wir es mit einem Weg zu tun, der von Jerusalem, wo die Kirche entsteht, nach Antiochia führt, dem ersten Mittelpunkt der Kirche, die aus Heiden bestand und auch noch mit der Kirche, die von den Juden kam, verbunden war. Danach begab sich Petrus nach Rom, dem Mittelpunkt des Römischen Reiches und Symbol des Orbis, also des Weltkreises, jener Urbs, jener Stadt, die den Orbis, die Erde, bedeutet, wo er mit dem Martyrium seine Laufbahn im Dienst des Evangeliums beendete. Aus diesem Grund hat der Sitz von Rom, dem damit die größte Ehre zuteil wurde, auch jenen Auftrag erhalten, der dem Petrus durch Christus übertragen wurde, allen Teilkirchen zu dienen, zur Erbauung und zur Einheit des ganzen Volkes. Beim Fest Cathedra Petri geht es also um Petrus und das Lehramt, das der Petrus und anschließend dann auch sein Nachfolger innehaben. Petrus ist also der Erste unter den Aposteln und er war Bischof von Rom, wo er auch das Martyrium erlitten hat. Das ergibt drei Konsequenzen. Erstens ist Rom wegen des Martyriums des Petrus und dann auch natürlich des Martyriums des Paulus die wichtigste Stadt für die katholische Kirche und daher der Sitz des Papstes. Heute wohnt der Papst ja in einem eigenen päpstlichen Staat im Vatikan, der früher noch viel größer war, weil der Vatikan auch ein richtiger Staat war. Aber kurz nach dem Ersten Vatikanischen Konzil 1871 hat die Kirche die Ländereien des Vatikanstaates zurückgegeben und sich nur noch auf die heutige kleine Stadtstaat Vatikan zurückgezogen. Also Rom ist deshalb der wichtigste Ort oder die wichtigste Stadt für die Kirche. Und zweitens, eine zweite Konsequenz, ist der Nachfolger des Petrus als Bischof von Rom, der erste unter den Bischöfen und daher der Papst. Ein Primus inter pares. Und drittens hat der Papst ein besonderes Lehramt inne, um das es beim Fest Cathedra Petri insbesondere geht. Auf dieses Lehramt möchte ich nun etwas tiefer eingehen. Was heißt das Lehramt? Wie das Wort sagt, geht es in diesem Lehramt darum, dass man den Glauben lehrt, und zwar die Wahrheit des Glaubens. Sie wissen, dass in der kirchlichen Hierarchie an oberster Stelle der Papst steht. Weil er der Nachfolger des heiligen Petrus ist, weil er auch Stellvertreter Christi ist er, und weil er Bischof von Rom ist, ist er das Oberhaupt über die ganze katholische Kirche und hat diesbezüglich natürlich eine gewaltige Verantwortung für den Glauben aller Gläubigen. Der Papst ist der Bischof von Rom, er ist der Nachfolger des heiligen Petrus Noch einmal, er ist auch Stellvertreter Christi hier auf Erden. Er ist das immerwährende und sichtbare Prinzip und Fundament für die Einheit der Kirche. Der Papst muss also dafür sorgen, dass die Kirche eins bleibt. Und das ist sicher nicht so einfach in den heutigen vielfältigen, unterschiedlichen Ländern und Regionen dieser Erde, dass man hier die Einheit des Glaubens auch bewahren kann. Auch bei den unterschiedlichen Charakteren der Menschen in den verschiedenen Ländern und Regionen der Erde, auch Kontinente, ist das eine ganz schwierige Aufgabe. Man nennt den Papst auch, wie gesagt, Stellvertreter Christi, und auch als er ist auch das Haupt des Bischofskollegiums und der Hirte der Gesamtkirche. Der Papst wurde von Jesus selbst eingesetzt in der Person des heiligen Petrus, und deshalb hat er die höchste, volle und unmittelbare und allgemeine Vollmacht über die ganze Kirche. Das Lehramt des Papstes, also wenn er wirklich etwas in Glaubens- und Sittensachen lehrt, hat zum Ziel, die Wahrheit des Glaubens, der von den Aposteln überliefert worden ist, reinzuhalten. Der Katechismus der katholischen Kirche bezeichnet die Aufgabe des Lehramtes so: Das Lehramt muss das Volk vor Verwirrungen und Glaubensschwäche schützen und ihm die objektive Möglichkeit gewährleisten, den ursprünglichen Glauben irrtumsfrei zu bekennen. Der pastorale Auftrag des Lehramtes ist es, zu wachen, dass das Gottesvolk in der befreienden Wahrheit bleibt. Das ist ein Zitat aus dem Katechismus der katholischen Kirche, Paragraph 890. Es ist wunderbar, wie das formuliert ist. Das Lehramt ist also in keinster Art und Weise etwas, das uns Menschen und Katholiken unterdrücken sollte, sondern das uns gerade vor falscher Lehre schützen soll, damit wir unseren Glauben in seiner ganzen Reinheit und Wahrheit bewahren können, dass wir irrtumsfrei an unserem Glauben festhalten können. Um diese Wahrheit garantieren zu können, hat Christus dem Papst das Charisma der Unfehlbarkeit gegeben. Dieses Dogma wurde auf dem Ersten Vatikanischen Konzil 1870 formuliert, und es besagt, wenn der Papst etwas in Glaubens- oder Sittenfragen Verbindliches definiert, also eben ex cathedra spricht, das heißt vom Lehrstuhl aus spricht und ein Dogma proklamiert, dann ist er unfehlbar. Also ist wirklich dieses ex cathedra, von daher eben auch das Wort Cathedra Petri, wenn er vom Lehrstuhl aus in der Macht seines Lehramtes, das ihm von Christus übergeben worden ist, spricht und ein Dogma veröffentlicht, ein Dogma proklamiert, dann ist er unfehlbar. Und seit eben 1870 dieses Dogma der Unfehlbarkeit des Papstes definiert worden ist, hat er diese Unfehlbarkeit erst einmal ausdrücklich in Anspruch genommen, nämlich 1950, als das Dogma der leiblichen Aufnahme Mariens in den Himmel proklamiert worden ist. Die Unfehlbarkeit kommt dann eben auch der Körperschaft der Bischöfe zu, wenn sie zum Beispiel auf einem Konzil das oberste Lehramt zusammen mit dem Papst ausübt. Also wenn alle Bischöfe zusammen mit dem Papst einen Lehrsatz herausgeben, dann ist auch die Gesamtheit der Bischöfe unfehlbar. Die Unfehlbarkeit bezieht sich also in keinster Art und Weise auf das tägliche Leben des Papstes, dass auch der Papst kann Fehler machen. Und wenn er einen Witz erzählt, dann ist das nicht eine lehramtliche Aussage des Papstes, dass man sich einfach richtig versteht. Also gehen wir noch einmal auf das Festgeheimnis der Cathedra Petri ein. Was feiern wir also am heutigen Festtag? Papst Benedikt XVI. Erklärte es in besagter Ansprache am 22. Februar 2006 so: Die Cathedra meint wörtlich den festen Sitz des Bischofs, der in der Mutterkirche einer Diözese aufgestellt ist, die aus diesem Grund Kathedrale genannt wird und sie ist Symbol für die Autorität des Bischofs und insbesondere für sein Lehramt, das heißt für die dem Evangelium gemäße Lehre, die er als Nachfolger der Apostel zu bewahren berufen ist und die er der christlichen Gemeinschaft weitergeben soll. Wenn der Bischof die Teilkirche, die ihm anvertraut worden ist, mit der Mitra und dem Bischofsstab in Besitz nimmt, nimmt er auf seiner Kathedra Platz. Von diesem Sitz aus leitet er als Lehrer und Hirte den Weg der Gläubigen im Glauben, in der Hoffnung und in der Liebe. Wir feiern heute also das Fest dieses Lehrstuhles des heiligen Petrus und somit des Papstes. Im Tagesgebet der Liturgie kommt dieses Fest auch im Zusammenhang mit Petrus zum Ausdruck. Es heißt da, allmächtiger Gott, das gläubige Bekenntnis des Apostels Petrus ist der Felsen, auf den du deine Kirche gegründet hast. Lass nicht zu, dass Verwirrung und Stürme unseren Glauben erschüttern. Also Petrus, das Bekenntnis des Petrus, das ist der Felsen, auf dem die Kirche steht. Und heute soll der Papst dieser Fels der Kirche sein, damit Verwirrungen und Stürme den Glauben, unseren Glauben nicht erschüttern können. Und es ist ganz wichtig, immer wieder zu sehen, dass der Papst die besondere Aufgabe hat, ihren und meinen Glauben zu stärken. Und deshalb lohnt es sich halt immer wieder auch das zu hören, was der Papst sagt. Gerade die Ansprachen, die theologischen Bemerkungen unseres Papstes Benedikt XVI., die sind für alle recht gut verständlich und können einem im Glauben wirklich sehr, sehr stärken. Und die Einheit mit ihm bedeutet dann auch eine stärkere Einheit innerhalb der Kirche. Und wer diese Einheit dann nicht lebt, der macht die Kirche eben irgendwo auch uneinheitlich und reißt sie auseinander. Und deshalb ist es schon unsere Aufgabe als Priester und als gläubiges Volk, dem Lehramt der Kirche Folge zu leisten und so auch mitzuarbeiten an der Einheit der Kirche. In der Lesung haben wir dann einen Abschnitt aus dem ersten Petrusbrief, wo Petrus als Ältester, als Bischof, die anderen ermahnt, diese Einheit zu bewahren und als gute Hirten für die Herde Gottes zu sorgen. Und zwar nicht aus Zwang, sondern freiwillig, wie Gott es will. Und im Evangelium wird dann diese Geschichte des Bekenntnisses des heiligen Petrus wiedergegeben. Petrus bekennt, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Und darauf sagt ihm Jesus, du bist Petrus, der Fels, und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen, und die Mächte der Unterwelt werden sie nicht überwältigen. Eine wunderbare Verheißung, dass die Kirche trotz aller Stürme und aller Zerrissenheit nicht untergehen wird. Man kann an der Kirche sagen, man kann sie kaputt machen, man kann ihr die Gefolgschaft absprechen, aber man kann sie nicht zerstören. Die Mächte der Unterwelt, das Böse letztlich, wird nicht über sie triumphieren, weil die Kirche von Christus gewollt, auf Christus gebaut ist und er der Fels zusammen mit dem Papst, der Fels dieser Kirche ist. Und dann heißt es noch zum Abschluss des Evangeliums, ich werde dir die Schlüssel des Himmelreiches geben, was du auf Erden binden wirst, das wird auch im Himmel gebunden sein, und was du auf Erden lösen wirst, das wird auch im Himmel gelöst sein. Diese Worte, wie ich vorhin erklärt habe, die das besondere Lehramt des Papstes betreffen. Und weil heute Fest ist, wird auch ein Gloria gebetet oder gesungen, obwohl ja im Grunde genommen in der Fastenzeit das Gloria entfällt. Am Sonntag betet man kein Gloria, aber an Festen und Hochfesten, auch in der Fastenzeit, wird das Gloria gebetet. Soweit meine Ausführungen.
Pfarrer Rellstab, ich möchte noch einmal auf das Lehramt zurückkommen. Und zwar mit dem Lehramt Petri ist auch das Dogma der Unfehlbarkeit des Papstes verbunden. Das haben Sie ja gerade in Ihrem Vortrag ausgeführt. Dieses Thema der Unfehlbarkeit des Papstes wird gerade in der Ökumene heiß diskutiert, immer wieder. Und es gibt Menschen, die sich ja immer wieder daran stoßen, weil sie fragen sich, wie kann das sein, dass ein Mensch so viel Macht und so viel Gewalt bekommt.
die Macht besteht natürlich darin, dass sie von Christus eingesetzt ist. Und ich denke, dass es so viele Diskussionen gibt in der Ökumene, ist, weil natürlich viele gar nicht mehr wissen, was diese Unfehlbarkeit betrifft, beziehungsweise wann der Papst wirklich unfehlbar spricht. Ich habe das deshalb relativ pointiert gesagt in meinem Vortrag. Der Papst ist nur dann unfehlbar, wenn er wirklich auch ex cathedra, eben von seinem Lehrstuhl aus, etwas als Dogma definiert. Und nicht, wenn er einfach irgendetwas spricht. Natürlich hat auch ein Enzyklika oder ein apostolisches Schreiben und so weiter einen lehramtlichen Wert, aber es ist nicht Dogma. Und nur das Dogma, das eben Glaubens- oder Sitteninhalt hat, da müssen wir den Glaubensgehorsam leisten. Wie in jeder, die Hierarchie ist natürlich immer ein gewisses Problem, aber jedes Konzern, jede Firma hat eine Hierarchie, jede Armee hat eine Hierarchie. Und das muss einfach so sein, dass es irgendwo einen gibt, der eine gewisse Aufgabe hat und der eine Verantwortung übernehmen muss. Und für mich ist beim Lehramt des Papstes natürlich auch noch sehr wichtig das Wirken des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist ist ja der Beistand, der uns gegeben ist. Jesus hat gesagt, der Heilige Geist wird euch in die ganze Wahrheit einführen. Und die Wahrheit des christlichen Glaubens ist ja auch natürlich abgestützt auf die Bibel, aber nachher auch im Laufe der Geschichte gewachsen. Und immer wieder haben Konzilien dann neue Dinge entdeckt oder erkannt. Man kann nicht sagen entdeckt, im Sinne eben von erkannt, eine Forschung, wer ist überhaupt dieser Jesus? Und so wurden neue Dinge in den Glauben hineingebracht. Am Anfang wusste man noch nicht genau, wie das jetzt ist mit Jesus. Ist er jetzt Mensch, ist er jetzt Gott oder wie hängt das zusammen? Und man musste da Formulierungen finden, um sagen zu können, Jesus ist wahrer Gott und wahrer Mensch. Solche Dinge sind ganz wichtig und ich bin überzeugt, das ist alles unter dem Einfluss des Heiligen Geistes geschehen, der eben in die ganze Wahrheit einführt. Und ich bin überzeugt und für mich ist das absolut kein Problem, wenn der Papst etwas in Glaubensdingen sagt, dann macht er das nie aus dem hohlen Bauch. Vielleicht wissen Sie auch, dass der Papst ja sehr gute Gremien hat. Er hat wissenschaftliche Akademien von vielen Nobelpreisträgern, die dabei sind, auch Nichtchristen, verschiedenen Kulturen und so weiter. Und von denen lässt er sich immer wieder beraten. Er hat eine Gruppe aus Bibelwissenschaften, die immer wieder wichtige Dinge aufgrund der Bibel auch weitergeben. Oder eben auch diese Akademie der Wissenschaften, Wissenschaftler von verschiedenen Gebieten. Und da bin ich einfach überzeugt, wenn der Papst etwas sagt, dann hat er einen ganz tollen Background und wird vom Heiligen Geist erfüllt, weil ich nicht glaube, dass der Heilige Geist es zulässt, dass wir in unserem Glauben irregeführt werden. Der Heilige Geist ist uns ein Beistand, er führt uns in die ganze Wahrheit ein, er wird auch alles lehren und uns an alles erinnern, was Jesus selber gesagt hat. Und wenn der Papst noch einmal etwas sagt, dann ist dieser Heilige Geist ganz sicher mit am Werk. Also von daher, dies ist eine Macht, die von Jesus kommt. Es ist aber eine geistliche Macht und es geht darum, dass wir durch diese Macht des Papstes eben von Irrlehren, von falschen Theologien, von falschem Glauben bewahrt werden. Und letztlich ist es ein Dienst an unserem ewigen Leben. Und wir können das ewige Leben sicher am besten erlangen, wenn wir der Lehre der Kirche treu Folge leisten.
So gesehen, für die ganze Kirche ist eigentlich das Amt des Papstes, das Amt des Petrus, ein Geschenk, denn das ist ja auch ein Amt der Einheit, eine große Stütze für uns ist, die uns zusammenhält, die ganze Kirche zusammenhält auf der ganzen Welt.
Sehr richtig, es ist wirklich ein großes Geschenk. Und wenn man es nicht hätte, müsste man es erfinden. Für mich ist das ganz klar so, ja.
Da können wir dankbar sein, dass wir das eben nicht erfinden müssen. Und genau. Es ist dann auch so, dass man das eigentlich nur dann verstehen kann, wenn man diesen Glaubensakt auch leisten kann, wenn man fest daran glaubt, dass der Heilige Geist den Heiligen Vater auch führt, weil Christus selbst diese Zusage ihm gegeben hat, du bist Petrus und die Wächter der Unterwelt werden meine Kirche nicht überwältigen.
Das ist richtig. Diesen Glauben, den müssen wir natürlich immer haben, ja. Aber es gibt eben, wenn man die Bibel ernst nimmt und dem, was Jesus auch über den Heiligen Geist sagt, Vertrauen schenkt oder auch dem, was Sie jetzt eben zitiert haben, dass die Pforten der Hölle Sie nicht überwältigen werden, diese Kirche. Wenn wir diesen Worten des Herrn Glauben schenken, dann fällt es gar nicht mehr so schwer, daran zu glauben, dass der Papst im Sinne Christi und des Heiligen Geistes die Kirche eben auf den richtigen Weg führt.
Es ist ein schönes Schlusswort und ich möchte mich bedanken bei Ihnen, Herr Pfarrer Wellstab, dass Sie sich Zeit genommen haben, uns dieses Fest der Kathedra Petri näher gebracht haben durch Ihre Ausführungen und Ihre Erklärungen. Und ich möchte zum Ende der Sendung Sie um Ihren priesterlichen Segen bitten.
Ja, gerne. Auf die Fürsprache der allerseligsten Jungfrau und Gottesmutter Maria, des heiligen Josefs und des heiligen Petrus, aller Engel und Heiligen, segne und erfülle sie mit allen Gnaden, die sie brauchen. Sorge für ihre Gesundheit, schütze sie vor dem Bösen, vor den Mächten der Finsternis, führe sie in eine tiefere Gemeinschaft mit ihm und bewahre sie für das ewige Leben. Der dreifaltige, allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Amen.
Einen herzlichen Dank.
Gerne geschehen. Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören. Verehrte Zuhörer, wenn Sie diese Sendung noch einmal hören wollen, haben Sie die Möglichkeit, diese als einen CD-Mitschnitt bei unserem CD-Dienst zu bestellen unter der Nummer 0700 75 25 75 20. Unter dieser Nummer erreichen Sie unseren CD-Dienst. Sie können aber auch eine Mail schreiben: cd-dienst@horeb.org. Wenn Sie einen Internetzugang haben, können Sie gerne diese Sendung auf unserer Homepage www.horeb.org als Podcast herunterladen. Ihnen, liebe Zuhörer, wünsche ich noch weiterhin einen gesegneten Tag und verabschiede mich von Ihnen. Ihre Valentina Schmidt.